Recycling ist halt nicht das, was die Leute glauben und wofür es steht. Das ist so, wie du sagst, es wird als grüner oder es wird teilweise als Silver Bullet oder als Allheilmittel verstanden oder so, aber das ist es nun mal nicht.
Heute bei mir zu Gast im Podcast Benedikt Wermde. Als Journalist, Autor und Regisseur beschäftigt sich Benedikt seit vielen Jahren mit den Missständen in der Kreislaufwirtschaft und hat ein sehr umfassendes Wissen rund um das Thema Recycling. Er wurde mehrfach für seine Arbeit ausgezeichnet und gefördert und hat vor wenigen Monaten zusammen mit Jacqueline Göbel das Buch Die Plastiksucht veröffentlicht, über dessen Inhalt wir heute sprechen werden. Ich bin Lena, Gründerin und Geschäftsführerin von Lil's Organic Dog Store und spreche hier im Podcast über spannende Themen rund um das Thema Leben mit Hund und wie wir dieses noch nachhaltiger gestalten können. Hallo Benedikt, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ich habe begonnen, euer Buch zu lesen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Als ich im Urlaub am Strand lag, hat das Ganze nochmal verschlimmert, glaube ich. Aber bevor wir da ins Detail gehen, in die Themen, stell dich doch gerne mal kurz vor.
Ja, also mein Name ist Benedikt Wermter. Die meisten Leute sagen Benny zu mir. Ich bin freier Journalist und ja, mache das so seit etwas über 10 Jahren, investigativ überwiegend und schreibe sehr gerne, habe aber in den letzten Jahren viele TV-Produktionen auch begleitet mit Recherche. Und ja, ich würde mal sagen, das Prägendste, was ich so gemacht habe, war die ARD-Dokumentation Die Recycling-Lüge, die vielleicht der eine oder andere gesehen hat. Und genau, also seit jetzt einigen Jahren beschäftige ich mich eben mit Vermüllung und mit allem, was sozusagen mit Plastik zu tun hat.
Ein so, so großes Thema. Gab es für dich da ein Schlüsselerlebnis? Also wann fing das an?
Also wenn ich ganz lange zurückdenke, dann fängt das eigentlich damit an, wie mit den meisten von uns eigentlich, dass man ja schon damit aufwächst, dass wir Müll zu Hause trennen und dass wir das auch recht fanatisch tun und auch irgendwie als sowas wie Weltmeister im Abfallmanagement oder Weltmeister im Recyceln gelten oder sowas. Und naja, so werden wir halt irgendwie groß. Und naja, Schlüsselerlebnis tatsächlich habe ich, glaube ich, gar keins, sodass es irgendwie Klick gemacht hat, sondern ist es so, dass ich mich einfach mit meiner Arbeit irgendwann angefangen habe, mit Greenwashing zu beschäftigen und bin dann relativ schnell auch auf das Thema Lobbyarbeit gekommen von Konzernen bei der EU und so, als es da um den Green Deal und um Richtlinien und ja eben um Legislation auf Müll bezogen geht und eben auf Plastik. Und so bin ich eben da reingekommen. Und naja, dann ist es eben so, dass ich seit ein paar Jahren eben auch beruflich hier in Südostasien, in Indonesien unterwegs bin. Und da sieht man dann nochmal, was das für Ausmaße angenommen hat. Einfach die Verschmutzung mit Verpackungen und insgesamt halt einfach diese ganze Plastikmüllflut.
Das Traurige ist, wir müssen gar nicht mehr so weit reisen, um das wahrzunehmen, ne? Das kommt halt auch tatsächlich in Deutschland immer näher.
Genau, das auch. Und man kann natürlich auch einfach nach Polen fahren, Bulgarien oder in die Türkei, und dann ist es teilweise auch schon so. Ja, und wenn du jetzt im Urlaub warst und am Strand gelegen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man da auch mittlerweile dann irgendwie von Plastikmüll heimgesucht wird.
Das war tatsächlich ganz schlimm, weil das war das erste Mal, dass wir mit unserer Tochter, die war zu dem Zeitpunkt ein bisschen über einem Jahr alt, am Strand waren, und die spielte im Sand, und da habe dann auch einfach so eine Handvoll Sand genommen, und in dieser Handvoll Sand waren irgendwie so 8 oder 10 kleine Plastikstückchen, ne? Also nicht groß, aber halt so kleine Stückchen. Und sie fand das ganz spannend, weil das bunt war, und zeigte da drauf und meinte, oh, guck mal. Und ich hatte Tränen in den Augen. Ich fand das so schlimm. Ich habe das vielleicht, weil ich vorher nicht so viel im Sand gespielt habe, möglich. Aber ich habe es vorher nicht so wahrgenommen. Und also wir waren in Griechenland, ne? Wir waren nicht so weit weg, und das war schon echt. Das ging mir echt nah, ja.
Ja, und das ist eben keine Momentaufnahme, sondern das haben wir auch, ich habe mit meiner Co-Autorin ja ein Buch geschrieben, und wir leben im Zeitalter des Plastiks. Also die Epochen sind ja nach Werkzeugen benannt, die man dann im Boden findet, und wir hinterlassen eben eine große Schicht von Kunststoffen, Mikroplastik, Polymeren, die irgendwie sich im Boden, im Sand irgendwo absetzen, ja.
Genau, dann lass uns auch gleich auf das Buch zu sprechen kommen. Vielleicht doch noch ein kurzer Schwenk vorher. Du bist gerade auch nicht in Deutschland, sondern du bist in Indonesien, und du bist da jetzt auch schon eine Weile. Und das sind so Nachwehen des Buches, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass du da jetzt noch mehr tun möchtest. Ja. Aber lass uns das gerne kurz vorweggreifen. Was ist deine Arbeit dort gerade?
Ja, also ich habe einfach jetzt über die Jahre mich so intensiv mit dem Thema beschäftigt, dass ich zu dem Entschluss gekommen bin, man müsste eigentlich hier den Bevölkerungen Wissen und Informationen mit auf den Weg geben, die am meisten betroffen sind. Und da meine Frau auch aus Indonesien kommt und wir einfach hier auch verwurzelt sind ein Stück weit, haben wir dann angefangen, einen Instagram-TikTok-Kanal zu machen, der heißt Bule Sampa. Bule Sampa heißt genau übersetzt eigentlich White Trash und ist für die Indonesier hier so ein bisschen sticky, der Begriff.
Okay.
Deswegen haben wir den gewählt und wir machen quasi die Sendung mit der Maus auf Plastikmüll und auch auf organischen Abfall bezogen hier für indonesische und für unsere Follower. Und wir haben uns jetzt in 10 Monaten auf Instagram fast 100.000 Follower aufgebaut und eine Stiftung dazu gegründet.
In welcher Sprache betreibt ihr denn?
Natürlich auf Indonesisch, genau. Wir haben 95% sind Indonesierinnen und Indonesier, die uns zuschauen. Und das ist natürlich auch das Alleinstellungsmerkmal. Also es gibt viele, viele Initiativen hier, die bei uns mehr bekannt sind als hier. Und das kann halt nicht sein. Das wollte ich halt umdrehen. Und deswegen ist unser Ansatz ganz klar, wir wollen die Leute hier erreichen und denen sozusagen die Augen öffnen. Und das funktioniert überraschend mega gut. Also die rennen uns wirklich die Bude ein und ja, jetzt haben wir halt eine Menge zu tun.
Sehr schön. Ja, wir alle haben eine Menge zu tun. Und damit kommen wir doch vielleicht auch auf das Buch. Das Buch heißt Die Plastiksucht, wie Konzerne Milliarden verdienen und uns abhängig machen. Und das ist, ich habe es gelesen, sehr, sehr spannend. Es ist, weiß ich nicht, ein Krimi ohne Happy End vielleicht, muss man das so will. Aber trotzdem gibt ihr natürlich Impulse mit und auch Lösungsansätze. Ich fand es super, super spannend. Und man merkt, also das wurde mir nochmal bewusst, ich bin da ja schon tief im Thema drin eigentlich, aber wie komplex und umfangreich das Thema ist. Und es ist halt auch nicht nur der Müll am Strand, sondern, und das ist so ein bisschen, macht der erste Satz in dem Buch, macht es deutlich, in unserem Blut schwimmen höchstwahrscheinlich Plastikpartikel. Möchtest du vielleicht mal so kurz, also kurz ist natürlich schwierig bei diesem großen Thema, aber was denkst du so zusammengefasst, wirklich unabhängig von dem, was liegt am Strand, was sind die schlimmsten Auswirkungen von unserer Plastiksucht?
Ja, das ist wirklich, wie du schon sagst, so ein umfassendes Thema. Die schlimmsten Auswirkungen, es ist wirklich auf die viele Lebensbereiche bezogen, ne? Also es fängt an mit der Produktion von Plastik, unter der Menschen leiden. Und dann ist es eben so, dass es nicht nur, was wir halt hinten raus sehen, ist dann der ganze Müll, den wir hinterlassen. Und der ist eben nicht nur am Strand und im Meer, sondern findet sich wirklich überall wieder. Insofern ist es schwierig zu sagen, was jetzt genau die schlimmsten Auswirkungen sind. Also die Plastikindustrie ist ein Treiber des Klimawandels und ist sozusagen für mich einfach ein Sinnbild für unsere moderne Wegwerfgesellschaft, die ihre Probleme einfach nicht im Griff hat. Und das war der Ansatz von Jacqueline, meiner Co-Autorin und mir, einfach mit dem Buch auch die Gesamtzusammenhänge möglichst vereinfacht darzustellen. Und dann ist es eben nicht nur, sind es eben nicht nur die bösen Lebensmittelkonzerne und die Abfallindustrie, sondern man muss ganz vorne anfangen. Und da ist halt die milliardenschwere Ölindustrie dahinter, die in Plastik und Einwegplastik ihren großen Absatzmarkt sieht.
Diese große Industrie, die du gerade erwähnst, ihr habt im Buch einige Personen, mit denen ihr gesprochen habt. Übrigens sehr beeindruckende Recherche auch. Das merkt man richtig, wie viel Arbeit da drin steckt. Da habt ihr die Namen geändert, weil es halt doch gar nicht so eine kuschelige Industrie ist, würde ich das jetzt mal so nennen. Wie ist das mit euch und euren Namen? Seid ihr da in Situationen gekommen, die vielleicht schon schwierig waren oder fühlt ihr euch da sicher?
Ja, was kann ich sagen? Also natürlich gab es immer wieder schon vereinzelt brenzliche Situationen auch, wenn man wirklich ganz tief im Feld ist oder so und Leute das nicht möchten. Also wenn man sich jetzt mit krimineller Abfallschieberei oder so beschäftigt, klar. Fakt ist aber, für uns jetzt als westliche Journalisten ist es dann doch so, dass uns natürlich einerseits unser Pass und andererseits die Tatsache, dass wir letztendlich am längeren Hebel sitzen, was jetzt mal die kriminelle Abfallindustrie betrifft, da sind wir einfach ein Stück weit gesichert. Heißt, wir schaffen Aufmerksamkeit und andere wollen das halt nicht, deswegen versuchen die dann drunter hinweg zu schwimmen. Was viel brenzlicher ist, ist, wenn man Konzernen oder Unternehmen auf die Füße tritt, die halt eine ganz andere Buying Power oder ganz andere finanzielle Ressourcen haben als wir als kleine Journalisten und die dann halt ihre Anwälte losschicken. Und da gab es natürlich sowohl bei der Dokumentation als auch jetzt bei dem Buch auch schon Rückmeldungen oder ja, wo man halt ein bisschen vorsichtig sein muss, was man sagt. Aber dafür stehen wir natürlich mit unseren Namen. Es ist eher so, dass das alles das, was ihr lest oder seht, ist natürlich bis aufs letzte Wort Fakten geprüft und gecheckt und so, dass das auch stimmig ist und niemand sagen kann, ja gut, es haben aber jetzt nur drei Leute im Raum gesessen und gelacht und nicht vier. So in etwa muss man sich das vorstellen.
Okay. Ja. Okay, ja. Euer Quellverzeichnis ist beeindruckend lang.
Ja, das hat auch beeindruckende 6 Wochen gedauert, das mit irgendwie, also ja, ich kann also allen Leuten raten, ein Sachbuch schreiben in dem Umfang, muss man sich vorher überlegen.
Aber schön, dass ihr es gemacht habt. Ja, kommen wir nochmal ein bisschen zurück auf die Auswirkungen. Also das größte Thema ist, glaube ich, halt wirklich, was man immer so sieht, ist halt unsere Umwelt, die darunter sehr leidet, was ich aber für stark unterschätzt halt. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob die Leute das nicht wissen oder ignorieren. Und zwar sind das die gesundheitlichen Auswirkungen. Mhm. Und das fängt an, also wir sind ja jetzt im Grunde hier im Podcast mit dem Schwerpunkt Hund, da machen wir heute eine kleine Ausnahme, aber es geht auch um Kinder, das ist alleine der Konsum. Also wenn wir von Plastiktellern essen, Plastikgeschirr, der Hund aus dem Plastiknapf trinkt und so weiter, all das ist irgendwie ja immer angereichert mit Schadstoffen. Und jetzt habe ich mich einigermaßen sicher gefühlt, muss ich sagen, wenn da BPA draufsteht, und da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, da habe ich euer Buch gelesen und ich habe alles weggeschmissen, jeden Plastiklöffel, der hier drin war. Und ich dachte so, nee, stimmt, ist halt auch wieder irgendwie so eine Kommunikationsgeschichte und vielleicht möchtest du da kurz ein bisschen erklären, weil du weißt, was mich da geritten hat. Warum ist halt BPA-frei erstmal noch nicht das Gelbe vom Ei?
Also erstmal, wir wollen natürlich keine Panik verbreiten mit dem Buch. Es ist jetzt nicht so, dass man sofort tot umkippt. Ich meine, wir sind in unserem alltäglichen Leben jetzt nicht nur
durch... Das ist ein langsamer Tod, oder?
Ja, genau. Aber ich meine, wir sind auf die Welt gekommen und es ist ein einziger Zerfall. Also ist jetzt, ne, im Grunde genommen, wenn man rausgeht, dann fängt es eigentlich schon an, ja. Wir sind von Schwerindustrie umgeben, von Mobilität trägt dazu bei. Dann natürlich auch das, was in den Produkten drin ist, an Zusatzstoffen, Konservierungsstoffen. Das alles natürlich hat eine gewisse Toxizität. Und beim Plastik, das Paradoxe ist ja, Plastik steht ja eigentlich für Hygiene. Es ist ja tatsächlich auch der Sinn einer Verpackung, das Produkt zu schützen und hygienisch für Hygiene zu sorgen und auch lange haltbar zu machen. Gleichzeitig ist es so, in Kunststoffen sind eben Zusatzstoffe drin, die giftig sein können oder wo es schon bewiesen ist, dass sie giftig sind. Und das haben wir halt in dem Buch dargestellt. Und ich persönlich würde jetzt nicht hingehen und alles irgendwie wegschmeißen. Aber ich glaube, man sollte sich dessen eben bewusst sein, dass es eben schädlich sein kann. Und letztendlich sind das dann doch ja auch Entscheidungen, die sich auf unseren Konsum auswirken müssen, dass man versucht, das Ganze irgendwie so einzugrenzen, dass man sich dem nicht allzu sehr aussetzt. Also ja, BPA als Beispiel jetzt, ne, was in Polycarbonat oder so verwendet wird, zum Beispiel eben bei den Hundenäpfen, die du ja angesprochen hast, Babyspielzeug, Babytrinkflaschen, so Sachen, da wird es immer wieder gefunden, kommt immer wieder vor. Und ja, hat natürlich, im Prinzip ist es, so viel ich weiß, ein Stoff, der sich eher, ja, wo die Übertragung auf den menschlichen Organismus eher gering ist. Dennoch ist es natürlich einfach ein Stück weit toxisch. Und da gibt es noch eine ganze, ganze große Reihe an anderen Stoffen. Zuletzt sind ja die PFAS, perfluorierte Alkali, lalala. Ich habe schon wieder vergessen, wofür es noch gleich stand. Also Ewigkeitschemikalien, die finden sich auch überall wieder, vom Windrad über Beschichtungen, alles, was sozusagen einen Teflon-Effekt hat. Und diese Sachen, die bauen sich entweder nicht ab oder die nehmen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt oder sind karzinogen. Und insofern muss man einfach im Hinterkopf haben, dass Plastikprodukte gesundheitsschädlich sein können. Und ich denke, man kann es nicht im Einzelnen vermeiden, aber naja, die Summe macht das Gift, ne? Die Dosis macht das Gift. Und insofern vielleicht einfach den Konsum begrenzen.
Mich hat das, also ich glaube, was mich erschrocken hatte, ist, dass es gibt halt je nach Plastikart und Plastik verändert sich stetig und ständig. Also einfach in der Herstellung und ne, wie wird es angereichert und ist es farbig oder nicht farbig und so weiter, dass dort halt einfach so viele hunderte oder vielleicht sogar tausende Chemikalien drin sind, die da noch gar nicht erforscht wurden. Das heißt, so BPA hat man dann halt festgestellt, okay, das ist jetzt echt ungesund, das müssen wir rauslassen, aber potenziell könnten immer noch 8 andere Stoffe drin sein, die genauso oder noch giftiger sind.
Kann so sein, kann auch nicht so sein, ja. Das ist so ein bisschen genau der Punkt. Also so ist es in der Lebensmittelindustrie auch, da entwickeln sich ständig Zusatzstoffe, Geschmacksstoffe, Aromen, all dies wird irgendwie ständig weiterentwickelt und dann hinkt man eben in der Forschung hinterher und findet dann später raus, was dann wirklich gesundheitsschädlich ist. Und das ist hier halt ähnlich. Ne? Ein großes Thema, was wir auch nur stiefmütterlich behandelt haben, ist zum Beispiel auch, welche Giftstoffe in recyceltem Material drin sind. Ne? Das heißt, der Müll nimmt sozusagen auf seinem Weg, der muss sortiert, gesammelt, gewaschen, bearbeitet werden und dann wird Rezyklat hergestellt. Das mag bei uns auf industriellem Maßstab relativ gesichert sein. Da gibt es auch Proben, aber es sind eben auch alles nur Stichproben. Und auch auf dem Weg kann natürlich Kontamination drin sein. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass die indonesischen Recycler zum Beispiel sich die ganzen Pfandflaschen oder beziehungsweise Plastikflaschen von der Müllkippe holen, wo das Material schon ewig rumliegt und zig Giftstoffe aufgeschnappt hat, und dann wird das hier recycelt und wird dann teilweise in die EU exportiert, weil wir ja eine EU-Richtlinie haben, dass so und so viel Prozent Rezyklat in den PET-Flaschen drin sein muss. Da kommen halt Sachen von uns zu, ja, das ist halt, das muss man irgendwie im Auge behalten. Genau, also es ist eine relativ diffuse Gemengelage. Again, ich glaube, niemand muss in Panik verfallen, aber prinzipiell kann da schon einiges drin stecken, ja.
Das Thema recyceltes Plastik, du hast es gerade angesprochen. Das ist was, das treibt mich sehr um. Und das auch dieses Hundethema bezogen, in Bezug auf Kotbeutel, in Bezug auf Hundeshampooflaschen und so weiter. Ich habe immer so den Eindruck, das ist so ein Urteil, dass ich dann irgendwann muss man sich halt auch irgendwie sagen, entscheide ich mich für oder gegen eine Verpackung, also okay, recyceltes Plastik ist besser als neues Plastik. Nachdem ich das Buch gelesen habe, weiß ich es nicht, kommt vielleicht auch drauf an, bei was es angewendet wird. Wie siehst du das Thema? Weil das ist schon, weiß ich nicht, es wird schon sehr als sehr grün wahrgenommen, vielleicht gerade im Moment. Ist das so?
Ja, also das zieht sich jetzt so ein bisschen wie der rote Faden bei mir die letzten Jahre durch die Arbeit. Recycling ist halt nicht das, was die Leute glauben und wofür es steht. Das ist so, wie du sagst, es wird als grüner oder es wird teilweise als Silver Bullet oder als Allheilmittel verstanden oder so, aber das ist es nun mal nicht. Es gibt Sachen, die lassen sich relativ gut recyceln, wie zum Beispiel die gerade angesprochenen Plastikflaschen, die wir im Buch so als Plastikgold bezeichnen. Die haben halt einen positiven Wert, die lassen sich gut recyceln. Kann man tatsächlich eine neue Plastikflasche draus machen? Soweit, so gut. Gab es ja zum Beispiel zuletzt auch die Kampagne von Lidl und so, ne, mit Günther Jauch. Die haben halt schon einen Punkt. Also das spart halt Gewicht und das lässt sich wirklich recyceln. Da muss man halt überlegen, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, die Glasflasche oder die Plastikflasche. Kommt halt auch darauf an, wie nah zum Beispiel die Waschstraßen für Glasflaschen voneinander entfernt sind. Also diese Ökobilanzen sind teilweise relativ schwierig zu durchschauen. Fakt ist, einiges lässt sich gut recyceln. Der Großteil des Materials lässt sich aber nicht gut recyceln. All das, was mehrschichtig ist, wenn man in den Supermarkt reingeht, ist das allermeiste, was man sieht, hat so einen geringen Wert und ist so aufwendig zu recyceln, dass es deswegen in die Verbrennung geht. Und das ist nun mal kein Kreislauf und kein wirkliches Recycling. Da kann man halt noch Strom draus gewinnen oder Wärme und so. Aber das sind halt alles Sachen, die letztendlich dafür sorgen, dass es bei uns immer heißer wird am Ende des Tages. Und das ist das, was man im Grunde genommen nur mit vermeiden, verringern, reduzieren, wiederbefüllen irgendwie bekämpfen kann. Und ja, dann, wenn man sich so Länder wie Indonesien anguckt, dann wird es halt doppelt schwierig, ne? Weil hier diese Strukturen halt gar nicht vorhanden sind, so wie bei uns. Und deswegen landet dieses Material halt regelmäßig in der Umwelt. Ja.
Ja, okay. Das, du sagtest gerade, ne? Es gibt halt einfach immer sehr, sehr viele Aspekte bei einem Material. Im Moment ist so, wenn ich mich so mit dem Thema Verpackungen beschäftige, und das tue ich recht viel, habe ich das Gefühl, dass die, das Thema Monoplastik, also ein einziger, nicht keine Mehrverpackung, ne, keine beschichtete Verpackung, sondern einfach nur ein einziges Material als das nachhaltigste, ich sage nachhaltigste und nicht nachhaltig, Material oder Verpackungslösung so ein bisschen gehandelt wird. Da gibt es dann auch eben, wie du sagtest, ne, wie wird Glas hergestellt, wie wird Papier hergestellt, da gehen wir auf Ressourcen. Es gibt immer sehr, sehr viele Aspekte. Und in, wenn ich mir so CO2-Bilanzen angucke, dann gewinnt eigentlich Plastik im Herstellungsprozess meistens, neben Glas und sogar auch Papier. Wenn ich mir aber dann das Buch durchlese und mir überlege, was da passiert in diesen Raffinerien, das ist ja, da wird es mir ganz anders. Da bin ich mir nicht sicher, ob das alles so richtig ist. Wie siehst du das?
Ja, genauso wie du. Also das ist ja genau das Problem. Diese ganzen Ökobilanzen, die kann man, muss man sehr vorsichtig mit sein. Ja? Also die sind mit Vorsicht zu genießen, insofern, als dass das letztendlich bezahlte Wissenschaft ist. Das heißt, jede Industrie, jeder Lobby oder Industrieverband geht halt letztendlich hin und lässt sich das schönrechnen, wenn ich das mal so ketzerisch sagen darf. Das heißt, es gibt immer Faktoren, die bei diesen Berechnungen halt letztlich nicht einbezogen sind, also sogenannte externalisierte Kosten, ne? Wie zum Beispiel die Umweltverschmutzung hinten raus, die wird dann halt da nicht mit reingerechnet in solche Bilanzen.
Das ist eine Diskussion, die ich sehr viel führe.
Genau, und das ist auch unser Eindruck und das ist im Übrigen auch, ja, also da habe ich mir teilweise die Zähne dran ausgebissen, das halt zu verstehen, wenn man diese Institute dann anschreibt oder sich mit denen unterhält. Ne, die können dann wirklich ganz schwindelig rechnen und am Ende weiß man wirklich gar nicht mehr, was man glauben soll, weil das nächste Institut genau das Gegenteil behauptet. Also das, da kann man sich, glaube ich, wirklich nur auf den gesunden Menschenverstand verlassen und der ist doch, dass man muss doch einfach gucken, was wirklich notwendig ist und was man wirklich in seinem Alltag braucht und was kann man denn vermeiden? Und dann sieht man einfach all das, was wir da anhaufen in unseren Müllsäcken und gelben Tonnen. Da muss man einfach gucken, wie kommen wir dahin, dass die Hälfte davon da nicht mehr landet. Und dann ist es eigentlich egal, ob die Papiertüte oder ist schon richtig, ne? Der Jutebeutel, das Material ist auch um die Welt gereist und was weiß ich, wie viel Wasser dafür eingesetzt wurde, ist schon richtig. Es kommt halt immer darauf an, wie lange man die Dinge verwendet, was die für eine Haltbarkeit für jemanden haben und sich dessen selbst bewusst machen, ist, glaube ich, so die Lösung. Und spannend finde ich ja zum Beispiel diese, weil du es gerade angesprochen hast, die Hundehäufchen, das ist richtig. Die Leute rennen immer mit diesen Tüten rum und machen da so einen Einweghandschuh draus. Und das ist zum Beispiel auch so eine spannende Frage, ne? Also bestimmt eine Menge Leute, die könnten eigentlich mit einer kleinen Schaufel aus Plastik meinetwegen, so einer Sandschaufel draußen rumrennen und das damit halt entsorgen. Dann hast du halt diese ganzen Plastiktüten eingespart. Manchmal liegt die Lösung auf der Hand, manchmal kommt man halt auch nicht davon weg. Ich esse zum Beispiel gerne Chips, ich werde auch weiter Chips essen und bin also darauf angewiesen, dass diese Monomaterialverpackung halt kommt. Also lass uns auch kurz eine Lanze brechen für die Industrie. Es passiert wirklich eine Menge, das muss man schon sagen. Es gibt schon einige Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Wenn wir beispielsweise die PE, also ne, zwei oder mehr Schichten aus demselben Stoff hinbekommen, wäre das natürlich schon ein großer Sprung. Also wir werden, denke ich, schon tatsächlich gute Lösungen sehen in Zukunft, die auch skalierbar sind. Und dann muss man wieder den Hirnkasten einschalten und sich fragen, wollen die uns jetzt verarschen oder ist das eine wirklich gute Lösung?
Und das ist halt für den Konsument so, so schwierig. Ja, weil im Moment halt auch einfach diese, und du sprichst halt auch von Monopackungen, ne? Dann tatsächlich eventuell das besser ist, als wenn ich eine dicke Papierverpackung habe, die für Chips, genauso wie es bei unserem Hundefutter der Fall ist, nicht in Frage kommt, weil es durchfettet. Und dann sind dann eben wieder Folien drin.
Wir brauchen das Plastik, ja, genau. Also wir brauchen den Stoff und da muss einfach, aber wir brauchen eben nicht so viel davon und nicht alles davon. Manches hat keinen Nutzen, manches ist halt Verarsche auch und Täuschung, manches ist zu viel, zu groß, doppelt verpackt und so weiter und so fort. Aber wir brauchen es natürlich schon. Also, ne, dass Bananen irgendwie um die Welt reisen können und Erdbeeren aus Israel etc. wäre ohne die Transportverpackung, die wir ja nicht im Handel sehen, auch nicht möglich. Also da wird schon eine Menge in Richtung Kreislaufwirtschaft kommen und auch das Bewusstsein ist in der Industrie da. Aber ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis man von diesem Wahn, also von diesem ganzen zu viel irgendwie wegkommt.
Was hast du denn für eine Meinung zu dem Thema Bioplastik?
Ja, es ist so ähnlich, genau. Also es gibt da muss man auch wieder genau hingucken. Also es gibt Kunststoffe, die biologisch hergestellt sind, die aber nicht biologisch abbaubar sind. Das macht zum Beispiel Coca-Cola viel. Die verwenden einen Stoff, der ist zum Beispiel genau wie Polyethylen, ist aber aus nachwachsenden Rohstoffen. Ist besser als
Erdölfrei auch, ne?
Ja, na klar, genau. Also ja. So viel wir wissen. Ne? Man weiß dann nicht, wie viel ist jetzt letztendlich, ist es 80-20 oder was ist alles drin. Aber prinzipiell verwenden die nachwachsende Rohstoffe, das ist schon mal ganz gut. Ist aber nur die halbe Miete, weil wenn das Zeug sich dann nicht abbaut in der Umwelt, sondern auch recycelt werden muss und wir dafür wieder nicht die Kapazitäten haben, dann ja, ist damit zum Beispiel in so einem Land wie Indonesien mit so einer Verpackung nicht viel gewonnen. Weil dann landet die auch in der Umwelt und fällt da halt nicht auseinander, sondern liegt wieder rum. Und insofern, ähnlich wie mit den anderen, wie mit dem Monomaterial, ja, da gibt's Fortschritte, aber man muss immer gucken, dass das nicht sofort instrumentalisiert wird für Marketingzwecke und für letztendlich auch ein Stück weit Konsumententäuschung und dieses gute alte, alles ist in Ordnung, Leute, macht ruhig weiter so. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, ne? Ja, es ist so. Und dann gibt's eben Stoffe, die sind tatsächlich, die werden auch schon eingesetzt. Das sind dann so High-End-Produkte, ne? Die sind wirklich, gibt's auch, habe ich gesehen, in Thailand zuletzt oder so, gibt's einen Kaffeebecher, der ist aus nachwachsenden Rohstoffen und ist auch wirklich kompostierbar und das ist dann halt sehr, sehr teuer.
Das kompostierbar ist ja ein spannendes Thema. Also ich habe mich im Rahmen dieser Kotbeutel-Thematik in meinem Leben schon viel zu viel mit Kotbeuteln beschäftigt. Das kann ich mir nicht feststellen. Weil die sind dann auch alle noch grün, also ne, und dann steht überall nachhaltig und bio und kompostierbar aus und das ist ja dann schon wieder ein Siegelwald. Den muss man erstmal auseinandernehmen, weil kompostierbar halt, ich weiß zum Beispiel in Holland, glaube ich, in Niederlande haben die mittlerweile Kompostieranlagen, die das auch können, weil die heiß genug werden. Unsere können es nicht und die würden auch sowieso diese Beutel wieder aussortieren und sowieso der Hundekot darf nicht auf die Kompostieranlage. Deswegen ist dieser Kotbeutel sowieso eine Komplexität in sich. Aber das ist halt auch wieder genau das, wo man sagt, okay, kompostierbar klingt grün und dann ist es das doch nicht. Und dann ist der Konsument sagt nachher so, wow, okay, dann sorry, aber weiß ich auch nicht.
Genau, und das ist das Dumme daran, ne? Man sieht das, denkt sich, ah, kompostierbar, alles cool. Am besten steht da in grün drauf, kompostierbar, und dann kaufen die Leute das. Und dann ist halt die Frage, wer kompostiert was, unter welchen Bedingungen, mit Licht, ohne Licht, feucht, trocken, industriell oder zu Hause. Und das sind alles Sachen, da hat halt niemand dran gedacht. Und es ist so, wie du sagst, es sind halt auch aufwendige Prozesse, ne? Da muss man wieder eine industrielle Kompostieranlage aufbauen, um das Ganze irgendwie zu verwerten, muss gesammelt werden, durch die Gegend gefahren etc. Da muss auch nachsortiert werden, damit in den Kompostanlagen nicht irgendwas landet, was nicht kompostierbar ist und so weiter und so fort. Will sagen, das sind alles komplexe und aufwendige, Lösungsansätze. Und deswegen ist die beste Lösung die eben angesprochene Schaufel, mit der man das Häufchen einsammelt, wenn möglich. Und die sich dann irgendwie einmal im Garten vielleicht mit einem Spritzer Wasser reinigen lässt oder einmal auf dem Rasen links nach rechts drehen. Ich weiß es nicht. Aber also dieses ganze, okay, Papier versus Plastik versus Bioplastik, das sind halt alles Single-Use-Items, einmal oder Einweg Gegenstände und da ist Mehrweg einfach Trumpf, ne?
Absolut. Ja, den Kotbeutel, den müssen wir, glaube ich, ausklammern, dass das, wenn du da tief drauf eingehst, das ist ein Wahnsinn. Du kannst es nicht liegen lassen, du musst es mitnehmen, du musst es transportieren. Also ich sehe mich jetzt auch nicht mit einer Schaufel durch den Wald laufen, wenn ich eine Stunde unterwegs bin, ne? Das ist also tatsächlich irgendwie schwierig. Wir haben Alternativen aus Papier oder aus Pappe. Wir haben sogar erdölfrei, aber das ist auch wieder Bioplastik, ne? Das ist halt irgendwie, man tut, was man kann und das versuche ich, glaube ich, auch so generell im Shop mit unseren Verpackungen. Ich versuche irgendwie so auf dem Laufenden zu bleiben und dann nach bestem Wissen und Gewissen das Sortiment zu gestalten. Wir sagen zum Beispiel, dass wir plastikfrei sind. Wir machen eine Ausnahme, wenn der Inhalt fleischfrei ist, weil ich glaube, dass der Fleischkonsum ein so großes Problem ist, dass jeder Hundebesitzer, der auch nur einen Hundesnack in vegetarisch füttert, dann doch auch wieder was tut und dann darf es eine Monoverpackung außenrum sein. Also so
Sacrifice
versuche ich irgendwie.
Ja, macht Sinn.
Ja, musst du machen. Ne?
Ja,
Also das ist immer so ein Abwägen und dann versuche ich immer so, okay, wo kann ich hinstehen? Wir haben auch aktiv einen Hinweis bei jedem Produkt, das Rind enthält und sagen, hey, pass auf, wenn du Hühnchen wählst an der Stelle, dann kannst du hier echt einen Impact mehr haben. Ne? Also
schon cool. Ja. Also ich glaube, ihr macht das Richtige und es ist tatsächlich so. Also der Fleischkonsum und alles, was dann zusammenhängt, hat natürlich noch ganz andere Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt. Insofern sounds fair.
Sind viele Themen. Lass uns doch da genau zum Schluss, also ich finde ein Thema noch sehr spannend und das dann auch in Bezug auf, was können wir als Konsumenten eigentlich tun, und zwar ist das Thema Recyclinganlage. Das finde ich, also das ist ja auch einfach spannend und ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte jetzt irgendwann mal Mäuschen spielen und auch mal reinlaufen, aber an dich mal die Frage, ist es, also ich glaube, man sagt oft, na gut, wir trennen jetzt, kommt nachher eh wieder alles in die Müllverbrennung, das ist so ein Vorurteil. Und dann habe ich, glaube ich, auch festgestellt, dass es auch unterschiedliche Recyclinganlagen gibt, die unterschiedliches können. Und das vielleicht gar nicht immer pauschal zu beantworten ist, wie gut oder schlecht man zum Beispiel macht es Sinn, den Joghurtbecher die Folie abzuziehen. Das sind Dinge, die mache ich akribisch und ich ziehe Sachen aus dem Müll, wieder, wenn meine Jungs da irgendwas reinwerfen. Kontaktlinsen abfummeln. Ne? Also wo ich immer so denke, so, wenn ich das jetzt mache, dann hat das Ding wenigstens eine Chance, weil wenn das nachher zusammenhängt, dann landet das halt doch wirklich garantiert in der Verbrennung. Was denkst du?
Ja, das ist, was soll ich sagen? Ist natürlich so, dass mich das viele, viele Leute fragen, auch bei meiner Familie, und ne, dann kommt mein Vater hin und sagt, soll ich den Becher jetzt in die linke oder in die rechte Tonne schmeißen? Und dann sage ich halt, es tut mir leid. Im Einzelnen, wir wissen es nicht. Also es kann sein, wenn du es in die Restmülltonne wirfst, dass es in eine High-End-Müllverbrennungsanlage in deiner Kommune oder im Landkreis oder so, wer auch immer, wie der Vertrag auch immer gestaltet ist, dass da wirklich eine Menge Energie draus gewonnen wird. Es kann sein, wenn du es in die gelbe Tonne wirfst, dass es je nach Ausschreibung und Landkreis und dualem System und Sortieranlage dann tatsächlich einen Abnehmer gibt, der das recycelt. Es kann aber auch sein, dass es keinen Abnehmer gibt und dass es mal wieder zu viel war und dann landet es in der Zementindustrie und wird ebenfalls energetisch genutzt. Das heißt, wir wissen es nicht. Prinzipiell ist es so, du hast es richtig gesagt, die Sortieranlagen können schon eine Menge. Das ist auch eine Riesenindustrie, da sind wirklich Maschinen drin, die können eine Menge, aber die können auch nicht alles. Die machen halt ein Stück weit Rosinenpicken und holen das raus, was halt einen guten Wert hat und was man gut weiterverkaufen kann. Und es gibt eben eine große Menge Sortierreste. Und das ist halt das Problem an der Sache. Es ist einfach zu viel. Wir haben die Kapazitäten nicht. Die werden zwar gerade ausgebaut, aber wir landen immer wieder beim selben Ergebnis. Am besten ist, das Ganze in irgendeiner Form zu konsumieren, dass man nicht so viel Einwegverpackungen hat. Fakt ist aber, und das möchte ich auch nochmal betonen, also wir Deutschen sind Weltmeister im Mülltrennen anscheinend, ne? Und wir sollten Weltmeister im Müll anscheinend, wir sollten wirklich Weltmeister im Müll vermeiden sein. Nichtsdestotrotz möchte ich auch niemanden davon abhalten, Müll weiter zu trennen, weil es ist schon so, wie du sagst, die Möglichkeit, dass es recycelt wird, die sollten wir ja doch irgendwie weiter bereitstellen. Also insofern, wenn die Leute das schon verinnerlicht haben und Behavior Change erfolgreich durchgeführt wurde über die vielen Jahre, durch die ganzen Kampagnen, und wir da so akribisch dann mitmachen, das hat schon seinen Nutzen. Also je mehr wir dazu beitragen, desto einfacher ist es, in den Sortieranlagen hinten raus zu recyceln. Und das sollten wir weitermachen. Und das sollten wir vor allem auch den vielen Menschen, die gerade nach Deutschland kommen, auch eintrichtern, weil ich weiß, dass die Sortieranlagen teilweise darunter leiden, dass nicht mehr so viel sortiert wird. Und also man sollte schon die Möglichkeit bereitstellen, ob dann hinten raus das Ganze doch energetisch verwertet werden muss. Ist dann, kann schon sein. Das ist sozusagen mein Credo.
Aber man könnte sich, wenn man das jetzt irgendwie sagt, also interessiert mich, wie ist das jetzt hier in meinem Landkreis, dann könnte man auch einfach vielleicht tatsächlich mal nachfragen. Wir haben hier um die Ecke eine Müllverbrennungsanlage. Eigentlich könnte man mal, ich vermute, ich weiß, wohin man hier alles geht, aber man könnte tatsächlich mal nachfragen.
Genau, also du müsstest, wenn du den gelben Sack nachvollziehen möchtest, müsstest du schauen, welches duale System bei euch zuständig ist und wem die dann die Sortierverträge haben etc. Und dann kann man dann hinten raus gucken, wo dann der eigene Müll halt sortiert wird und was dann damit passiert. das Fensterchen aus dem Papierbriefumschlag rauszureißen, halte ich persönlich für übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt zum Beispiel vom Joghurtbecher die Metallkappe abzuziehen, ist schon ganz okay. Macht dann hinten raus einiges einfacher. Ich glaube, es gibt Sachen, die sollte man halt nicht tun. Zum Beispiel sollte man definitiv keine Vape-Sachen, die irgendwie batteriebetrieben sind oder so, in die gelbe Tonne schmeißen, weil das sorgt regelmäßig zu Bränden, weil die in großen industriellen Maschinen, die da sortieren, halt irgendwie die Räder kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann explodieren. Also das sollte man eher vermeiden, denke ich.
Ja, das ist so ein bisschen ein Missverständnis, ne, mit dem gelben Sack, dass man sagt, da kommt alles Plastik rein, aber faktisch, da kommt Verpackung rein. Also,
richtig, das sind Leichtverpackungen.
Das ist ein großer Unterschied. Ja.
Genau. Da gibt es auch die Tetra-Packs, das sind ja auch zum Beispiel Verbundstoffe oder so, das ist dann Papier mit Plastik und Aluminium. Und richtig, also LVP, ne, alles, was Leichtverpackung ist, nicht nur Plastik, kommt da rein. Und dann haben wir eben die anderen Tonnen Glas, Papier, Bio und Restmüll, wo dann eben andere Sachen reinkommen. Und again, zum Beispiel der runde Code in der Plastiktüte gehört zum Beispiel auch definitiv nicht in die gelbe Tonne, weil das sind alles Sachen, die Kunststoffe oder die Leichtverpackung halt kontaminieren. Und das wird dann auch hinten raus zum Sortierrest. Das ist dann im wahrsten Sinne des Wortes Kacke. Also da sind die, da sind die Keywords, da gibt es den intelligenten und den unintelligenten Fehlwurf. Heißt, unintelligent ist eben, wenn man Hundekot oder Pampers oder Tampons in die gelbe Tonne schmeißt. Und intelligente Fehlwurf ist zum Beispiel das Bobbycar. Das gehört auch nicht in die gelbe Tonne, weil zu groß. Freuen sich die Sortierer und Recycler aber dennoch drüber, weil es halt ein riesen Polypropylenblock. Den kann man vielleicht noch weiterverkaufen.
Am besten das Bobbycar weiterverkaufen, ihr Lieben. Ja, das ist halt, glaube ich. Am Ende gibt ja auch Tipps mit in dem Buch, und ich möchte unseren Hörern und Hörerinnen auch nochmal wirklich ans Herz legen, wer sich ein bisschen damit beschäftigen möchte. Und es ist kein trockenes Fachbuch, es ist wirklich eher ein Krimi, es ist spannend. Es steckt voller Erkenntnisse und was sagt man danach? Man ist immer noch verwirrt, aber auf einem höheren Niveau. Vielleicht bin ich aus dem Buch rausgegangen und so, okay, jetzt weiß ich mehr. Es ist aber immer noch wirklich ein komplexes Thema, und unterm Strich müssen wir einfach reduzieren und vermeiden als allerwichtigste Maßnahme.
Man kann schon Rückschlüsse ziehen, ne? Genau.
Ja. Benedikt, wir sind am Ende unseres Podcasts. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir über das Thema unterhalten. Ich habe auch 8 Millionen Fragen während dem Lesen notiert und Themen. Das ist wirklich spannend, aber ich glaube, ich lege allen tatsächlich das Buch ans Herz und auch diese Dokumentation. Ich habe sie auch gesehen, super spannend, wer einfach nicht lesen will und das lieber visuell konsumieren. Auch das sehr, sehr spannend. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Erfolg mit den Projekten in Indonesien. Ich finde es großartig, dass du dich da so einsetzt und tatsächlich mit was veränderst.
Ja, vielen lieben Dank, und ich stehe für alle Rückfragen bereit und freue mich insgesamt über das Interesse. Tatsächlich, ja, die Dinge werden nicht weniger komplex, aber ich glaube, es ist ganz gut. Je mehr man weiß, desto besser kann man sich irgendwie auf das vorbereiten, was noch so kommt.
Absolut.
Jo, also vielen Dank.
Schön. Danke dir, Benedikt. Ciao.
Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, dich noch tiefer mit dem Thema Plastik und Recycling zu beschäftigen und dir im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges Wissen anzueignen, ohne dabei das Gefühl zu haben, ein trockenes Fachbuch zu lesen, dann freuen wir uns über deinen Besuch bei uns im Shop unter www.lils.store. Dort findest du in der Kategorie Bücher nicht nur das Buch Die Plastiksucht, sondern auch in der Produktbeschreibung weitere Links zur Arbeit von Benedikt in Indonesien.